Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elke Schmitter, Schriftstellerin und Autorin beim Spiegel. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Guten Tag. Ich frage vorsichtshalber jeden, auch für die Kollegen der Nachrichten, SPD-Vorsitzende, können Sie sich vorstellen?
Ja.
Ja?
Käme in Frage.
Echt?
Naja.
Aber haben Sie das SPD-Parteibuch? Das ist eine indiskrete Frage, sowas soll man eigentlich nicht öffentlich fragen.
Das stimmt, das habe ich nicht.
Okay. Gut, das Sie können ja noch einen Moment überlegen, wir haben hier eine Radiostunde Zeit, 30 Minuten Podcast. Das Kandidatenkarussell dreht sich auf jeden Fall weiter. Mhm. Wir haben neue Namen gehört. Jetzt hätte ich eigentlich heute Morgen gesagt, mal wieder eher nur zweite, dritte Reihe. Es gibt jetzt auch einen erste Reihe-Namen, offenbar Olaf Scholz. Ihre Politikkollegen beim Spiegel haben das herausgefunden, will wohl kandidieren. Wir werden darüber reden. Ob wir uns denn jetzt glücklich schätzen, dass man endlich einen prominenten Namen hat oder ob man dann nicht auch vielleicht sogar denkt, der dann vielleicht auch wieder nicht. Die Liste derjenigen, die es nicht machen wollen, ist länger geworden. Franziska Giffey, die Familienministerin, will nicht SPD-Chefin werden, wissen wir seit gestern. Die Liste, wer es werden will, ist auch länger geworden. In einer halben Stunde zum Beispiel stellen Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, und Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein ihre Kandidatur vor, hier in Berlin vor der Bundespressekonferenz. Außerdem hört man, dass wohl auch Boris Pistorius, Innenminister Niedersachsen, gemeinsam mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping antreten wollen. Ich bin schon so ein bisschen unsicher bei den Namen. Nein, Petra Köpping, so heißt sie. Und Olaf Scholz, das ist der jüngste Name, noch nicht offiziell bekannt gegeben. Elke Schmitter ist mein Gast heute, Schriftstellerin und Journalistin. Ich zitiere mal den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil heute in der FAZ. Das bisherige Kandidatentableau darf nicht das letzte Wort sein. Einverstanden?
Naja, ich glaube, es geht um was Grundsätzliches und nicht um die Personen. Also Gesine Schwan zum Beispiel schätze ich außerordentlich. Ich finde es eine enorm reflektierte, kluge Frau, die der SPD sehr, sehr gut täte in vielfacher Hinsicht. Aber für mich ist eher die Frage, verabschiedet sich die SPD von der Großen Koalition oder nicht? Und damit auch tritt sie in Distanz zu dem Erbe der letzten, sagen wir jetzt mal, 6 Jahre, solange diese Große Koalition läuft. Und man kann sagen, die Bilanz ist, wenn man die eigentlichen Ziele der SPD betrachtet, ziemlich desaströs.
Das heißt, also ich höre bei Ihnen klar heraus, die es machen sollen, wer auch immer es ist, sollten diese SPD aus der Großen Koalition herausführen, relativ schnell.
Ich finde, das wäre eine vernünftige, klare Debatte, die Partei führen sollte. Das ist ja miteinander verbunden. Es soll dann im Dezember, wenn gewählt wird, soll eine Bilanz der bisherigen Arbeit stattfinden. Und man kann sagen, dass die SPD in wesentlichen Fragen, also Umweltschutz, es sieht wirklich nicht gut aus. Und gegen diese Regierung läuft unter anderem bei der EU ja ein Verfahren wegen nitratverseuchten Grundwasser und so weiter. Die Bundesbahn steht in einem grauenhaften, maroden Zustand da. Es wird nach wie vor eine Agrarpolitik gemacht, die antiökologisch ist und falsch. Die Vermögensverteilung in der Bundesrepublik, was immerhin ein wirklich wohlhabendes und die größte Volkswirtschaft ist in der EU, ist sehr ungerecht. Und all das hat die SPD mitgetragen. Mhm. Und ich denke, warum soll man so viel über Personen diskutieren? Es geht mehr darum, wer antritt und sagt, ich will eine neue Koalition oder ich will im Grunde so weitermachen wie bisher.
Aber Personen verkörpern natürlich auch Dinge.
Ja, natürlich, aber die müssen sich ja dann klar positionieren.
Genau, und ich glaube, ein Problem bisher, also jetzt haben wir einen prominenten Namen bekommen, der Ihnen dann wahrscheinlich sicherlich nicht gefällt, Olaf Scholz, wenn es denn stimmt, wenn es sich dann bestätigt, dass er wirklich kandidieren will. Wahrscheinlich auch als jemand, was wir auch gehört haben aus unserem Hauptstadtstudio, dass der Unmut wächst bei denjenigen, die diese GroKo weiterführen wollen, unter anderem Scholz, dass da kein vernünftiger Kandidat auftritt, der dafür wirklich einsteht. Wahrscheinlich muss man das so werten, dass Olaf Scholz jetzt entgegen seiner ersten Aussage dafür nicht zur Verfügung zu stehen, jetzt dann möglicherweise doch zur Verfügung steht. Aber die Agenda, Frau Schmitter, die Sie gerade beschrieben haben, das wäre eine wunderbare Agenda zum Beispiel für Robert Habeck und Annalena Baerbock. Vielleicht haben die einfach auch das geerbt, worum die SPD sich kümmern müsste.
Naja, ich glaube schon oder ich möchte glauben, dass die SPD nach wie vor, was Sozialpolitik betrifft, was Bildung betrifft, ein, sagen wir, in ihren Traditionen steht. Und ich denke, wenn sie das tut, wenn sie sich darauf besinnt, dann hat sie eine Chance. Aber wenn sie jetzt einfach weiterwurstelt, dann sieht man wirklich nicht mehr, warum man das unterstützen sollte. Mhm. Aber es ist natürlich eine Tragödie, es ist auch eine europäische Tragödie.
Ja, genau.
Ist ja, ich meine, nicht nur die deutsche Sozialdemokratie.
Die SPD ist da nicht alleine, das ist ein europäisches Phänomen, was möglicherweise auch daran liegt, dass da versucht wird, was zusammenzufügen, was so einfach nicht mehr zusammenzufügen ist. Soziale Gerechtigkeit, Ökologie und dergleichen mehr, dass die politisch klarere Angebote machen, also nicht das klassische Volkspartei-Gemischt-Warenladen-Angebot, dass die klarer hervorstechen.
Wer macht denn klareres Angebot?
Naja, ich meine,
die CDU macht auch kein klares Angebot.
Nein, die CDU
nicht. Die CDU
nicht.
Behauptet, sie wäre eine christlich-soziale Partei und die CDU hat wesentlich Europa demontiert. Die CDU tritt nicht hervor als jetzt zum Beispiel, wir reden ja nachher über Hongkong, die CDU äußert sich, Frau Merkel hat sich dazu nicht hilfreich geäußert zu den Protesten. Die Bildungssituation ist miserabel. Und es ist natürlich auch eine Lüge, dass Leistung sich lohnen würde in der Bundesrepublik.
Also
Vermögen
glaub,
entstehen durch Erben, Vermögen entstehen durch Kapitalerträge. Und das alles hat die CDU wesentlich mitverwaltet.
Der CDU geht es ja auch nicht besonders gut. Da geht es besser als der SPD wahrscheinlich, weil sie eben auch dieses Regierungsversprechen glaubwürdiger verkörpert als die SPD, die damit ja immer hadert. Aber wenn wir nochmal auf diese Frage auch des Konzeptionellen kommen. Wir haben jetzt da lauter Namen, auch aus der zweiten, aus der dritten Reihe, wo es ja dieses Nasenrümpfen gibt und wo sich alle fragen, gibt es denn niemand von Format, der diese Partei führen will? Ich finde ja, es liegt eigentlich eine Chance darin. Also wir merken es ja bei den Namen, den prominenteren, die dann fallen, Olaf Scholz beispielsweise, Heiko Maas ist auch ein Kandidat, wo es zumindest mir so geht, dass ich denke, ja klar, prominent, aber wäre das wirklich der Aufbruch?
Genau.
Ja. Das heißt also, diese Unbekannten wären ja eigentlich die große Chance, dass da Leute hervorkommen, die wir alle noch nicht auf dem Schirm haben, aber die zum Beispiel in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben, eine Agenda präsentieren.
Ja.
Nur, warum habe ich die bisher nicht gehört? Hören wir Journalisten nicht gut genug hin oder gibt es die nicht? Ich fürchte Letzteres.
Ich fürchte auch, aber es hat auch damit zu tun, dass die SPD sehr stark innerparteilich immer noch auf Verdienste sozusagen in der Partei setzt und nicht bereit ist, Ideen von außen und Personen tatsächlich zu integrieren. Es ist nach wie vor unendlich schwer. Die SPD hat keine Toleranz gegenüber Leuten, die kommen und sagen, ich bringe was mit an politischem Verstand.
Die Idee lag ja auf dem Tisch auch jetzt in der ganzen Misere nach Andrea Nahles Rückzug, dass man diesen Prozess öffnet, dass man sagt, das geht ja auch nicht nur die SPD an. Also natürlich ist es die SPD, man muss da Mitglied werden, wenn man mitbestimmen möchte, das ist die alte Logik. Aber wir alle, auch Nichtgenossinnen und Genossen, würden ja gerne einen vernünftigen Oppositionsführer sehen, dann wenn die SPD die GroKo beispielsweise verlassen sollte. Also diese Frage, ob man das politisch öffnen sollte, auch solche Suchverfahren, dass man sagt, wer sich als Sympathisant begreift, soll damit abstimmen können. Können Sie dem was abgewinnen? Würde das helfen, auch vielleicht aus diesem SPD-Sumpf ein bisschen rauszukommen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, es geht bei der SPD wirklich darum, dass sie sich eigentlich dazu verhält, wer sie gewesen ist und wer sie künftig sein will. Und das sollte schon aus der Partei kommen, aber die Partei sollte insgesamt sich demokratisieren. Bei der Frage der sozusagen, wer kann da Karriere machen, was wird als Verdienst angerechnet, das ist wirklich, um ein überkommenes Wort zu nehmen, echt, das sind wirklich verkrustete.
Aber gut, man kann jetzt natürlich sagen, das ist jetzt wirklich mal ein sehr offenes und demokratisches Verfahren, was die SPD da probiert. Und man sieht ja gerade so richtig glücklich, Stand jetzt, ist die SPD damit nicht und auch wir als interessierte Öffentlichkeit.
Naja, aber der Prozess läuft ja noch und ich finde, der Vorteil ist, dass die Frage, was sind sozialdemokratische Positionen, jetzt vielfach diskutiert wird. Es gibt einfach mehr Material.
Vielleicht müssen wir einfach auch ein bisschen geduldig sein. Am 1. September endet ja die Bewerbungsfrist und dann beginnt ja auch richtig der Wettbewerb der Kandidatinnen und Kandidaten.
Ja.
Vielleicht werden wir dann auch mehr hören und vielleicht sieht dann ein Olaf Scholz ganz grau und alt aus. Schauen wir mal. Die SPD auf der Suche nach einem Führungsduo. Wir schauen gleich auf die Lichtgestalt Greta Thunberg und mögliche Klimaschatten, die ihre Atlantikreise wirft. Greta Thunberg ist bekanntermaßen auf große Reise gegangen. Am Mittwoch ist die Klimaaktivistin klimaneutral aufgebrochen nach New York mit einer Hochseejacht, also segeln statt fliegen. Aber klimaneutral, das ist das Stichwort, das viele so nicht akzeptieren wollen. Da gibt es jetzt ordentlich Debatte und Zoff, auch in den Social-Media-Kanälen wie Twitter. Denn dieser Segelturn verursacht letztlich 6 Transatlantikflüge, hat man nachgezählt. Für zum Beispiel die Yacht aus New York dann wieder abholen und einen der Segler, der jetzt mit segelt. Elke Schmitter ist mein Gast, ehemals Leiterin des Kulturressorts, heute Autorin beim Spiegel. Frau Schmitter, ist das ein ernsthaftes Problem oder ist das vor allem Anti-Greta-Polemik, die wir ja viel gehört haben, auch in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, ich denke, es ist eine neue Variante dieser Stellvertreterdebatte. Also es ist offenbar ganz schwer zu ertragen für viele Leute, dass da eine 16-Jährige Dinge ausspricht, die in dieser Klarheit und in dieser Durchschlagskraft vorher nicht ausgesprochen wurden und dass sie ja auch überwältigend viele Zustimmung hat auf der wissenschaftlichen Seite. Und man kann nur darauf warten, wann das nächste um die Ecke kommt, was man ihr vorwerfen könnte. Vielleicht trägt sie auch Kleidung, wo irgendwelche Chemikalien verarbeitet sind, die nicht den Ökostandards entsprechen. Also ich meine, okay, da hat irgendjemand, der diese Reise organisiert hat, nicht richtig aufgepasst und nicht richtig nachgedacht. Aber worüber reden wir? Das ist doch lächerlich.
Ja, ich stimme Ihnen grundsätzlich zu. Also ich will auch gar nicht, habe ich einmal schon die Woche gesagt, ich sage es nochmal auch fürs Protokoll in diesem Sound eintreten mit dieser Erbsenzähler, die dann auch vor allem wirklich diese Person im Visier haben. Aber natürlich stellt sich schon auch die Frage, in diesem Fall aber auch generell, wie teuer erkauft ein symbolischer Akt sein
natürlich
kann. Also nehmen wir es mal ganz pragmatisch, wenn Greta nach New York geflogen wäre, dann wären das im Saldo 5 Flüge weniger.
Mhm. Ja.
Zumal, und das kommt eben auch dazu, das wird natürlich jetzt auch eine ganz starke, wunderbare Erzählung. Es gibt ja auch einen Dokumentarfilmer dabei. Ich glaube, das hat auch eine Wirkung, die man auch gegenrechnen darf, wenn es vielleicht Menschen in Ländern von der Notwendigkeit überzeugt, den Klimawandel zu bekämpfen, wo das gesellschaftlich nicht so verbreitet ist, hat es ja auch einen Nutzen. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, das, was sie da anbietet, ist ja keine realistische Alternative für Transatlantikreisen.
Das ist richtig, das war es von Anfang an nicht.
Genau,
also ich glaube, das ist aber auch nicht ihr Business sozusagen. Also die Komplexität von Realpolitik ist, die zu lösen, ist nicht ihre Aufgabe. Mhm. Und ich denke, politisch, man kann ihr schon vorwerfen, dass wenn sie sich dann zu Einzelheiten äußert, dass sie sagt, so dieses Land muss aus der Kohle aussteigen und jenes, dann vergaloppiert sie sich. Sie ist im Grunde genommen so eine Gandhi-Figur. Sie steht für einen Bewusstseinswandel. Mhm. Und da finde ich, dass da macht sie, wenn man so will, taktische Fehler, lässt sich herbei dazu, dann Ratschläge zu geben, die, wenn man sie durchrechnet, nicht so. Das finde ich schwieriger. Ich meine, sie kann ja nicht zu Fuß gehen.
Sie könnte natürlich etwas tun, was vielleicht wirklich etwas im Sinne des Vorlebens wäre. Wenn sie zum Beispiel sagen würde, ich fliege nach New York.
Ja.
Und so wie für viele andere Menschen es auch notwendig ist oder auch mal gewünscht ist, einen solchen Flug zu machen. Aber was kann man damit machen? Man kann darauf achten, dass man eben nicht viermal im Monat so einen Flug macht, sondern wirklich guckt, das ist vielleicht eine Sache einmal im Jahr, dass man dann auf der kleinen Ebene, es gibt ja diese Möglichkeit, eine Art Klimaabgabe zu zahlen, dieses Offsetting, dass man dafür zahlt. Das sind alles im Prinzip Kompromisse. Sind aber im Sinne des praktischen Vorlebens, wie könnte es sein, natürlich vielleicht wirkungsstärker und auch überzeugender für Skeptiker als der Turn mit der Hochseejacht.
Ja, aber ich glaube, dass die Skeptiker sowieso nicht überzeugen wird. Es gibt ein ganz großes Bedürfnis, die Figur zu demontieren und immer wieder neu über Sachen zu diskutieren, die sozusagen neben dem eigentlichen Problem liegen. Und ich denke, sie kann es wirklich nicht allen recht machen. Und das ist jetzt ein Malheur, so würde ich es einschätzen. Aber es ist nicht zynisch, wie wenn in Davos ein Gipfel stattfindet und 7 Leute mit ihrem Privatjet angeflogen kommen, um dann in der Diskussion zu erklären, was sie alles für die Umwelt tun.
Ja.
Das ist offener Zynismus.
Genau.
Dieses, würde ich sagen, ist eine strategische Panne. Aber sich darüber aufzuhalten, heißt doch im Grunde genommen nur, dass man Zeit mit auf einem Nebenschauplatz verbringt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit der Schriftstellerin Elke Schmitter. Wir haben jetzt eine Frage auf dem Tisch, die das Berliner Verwaltungsgericht in diesen Stunden beschäftigt. Darf ein Mädchen in einen Knabenchor. Geklagt hat eine 9-Jährige oder vielmehr ihre Mutter, die vom Berliner Staats- und Domchor der UDK, der Universität der Künste, abgelehnt worden war. Bei dem Ensemble handelt es sich um einen reinen Knabenchor und er ist auch zugleich das älteste musikalische Ensemble der Hauptstadt. Also um nochmal die historische Gewalt dieser Situation darzustellen. Wir haben dazu heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur eine Meinung eingeholt, die der Musikwissenschaftlerin Eva Rieger, die auch Gründungsmitglied der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der Gesellschaft für Musikforschung ist und die Folgendes gesagt hat.
Obwohl ich überzeugte Feministin bin seit vielen Jahrzehnten und dafür kämpfe, dass Frauen und Mädchen die gleichen Rechte erhalten wie Männer, bin ich dagegen. Denn es gibt klangästhetische Gründe, historische Gründe. Es ist ein falsch verstandener Feminismus, wenn man das versuchen will.
Ein falsch verstandener Feminismus, sagt Eva Rieger. Was sagen Sie, Frau Schmitter?
Spontan habe ich gedacht, das ist ein doppelt verdrehtes Problem. Erstens begreife ich nicht, warum ein Knabenchor überhaupt ein Mädchen zulässt zum Vorsingen. Damit, finde ich, hat man die Büchse der Pandora geöffnet. Entweder man sagt, wie die Expertin, der ich da sofort zustimmen würde, es gibt unterschiedliche Klänge, das ist eine ästhetische Frage. Es kann auch gruppendynamisch schwierig werden, denn wenn Sie eine Reise machen und so solche Chöre machen, ständig reisen, werden zur Auswahl und so weiter, dann haben Sie tatsächlich, dann muss für das Mädchen eine extra Betreuungsperson mitgeführt werden und so weiter. Das heißt, es gibt organisatorische Gründe, es gibt klangästhetische Gründe und es gibt ja auch nicht das Problem, dass es keine Chöre für Mädchen gäbe. Mhm. Jetzt sagt diese Mutter, meine Tochter soll aber unbedingt bei den Knaben mitsingen. Und wenn sie einmal vorsingen lassen, dann haben sie natürlich das Problem, dass egal, was sie anschließend sagen, wenn das Mädchen abgelehnt wird, heißt es, sie ist abgelehnt worden, weil sie ein Mädchen ist. Dann müssten sie jetzt so vorgehen, wie, glaube ich, die Philharmoniker das längst tun, seit diesen Skandalen entsprechend. Das war tatsächlich ein ziemlich männerlastiger Verein und da gab es diese Frage, werden Frauen eigentlich schon beim Vorspielen so eingeschüchtert, dass sie nicht die Höchstleistung bringen können, dann müsste der Chor sagen, Vorsingen findet hinter einem Vorhang statt. Und ja, die zuhören, wissen nicht, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt.
Ja, das wäre...
Aber will man das...
Das ist so ein bisschen wie amerikanische Bewerbungsverfahren, wo das ja gang und gäbe ist, dass man ganz stark anonymisiert im Bewerbungsverfahren, um eben alle möglichen Diskriminierungsgründe auszuschließen.
Könnte man machen, aber die hätten natürlich von vornherein sagen können, wir sind ein Knabenchor. Ja, das Mädchen soll in die entsprechende Einrichtung für Mädchen gehen. Ist ja nicht das Problem.
Wenn man also die Stimme als Instrument begreift, ja, für mich war das die Analogie, also der Posaunenchor nimmt ja auch keine Geige auf. Ja, also da ist es nachvollziehbar. Ich war an diesem Punkt und dann habe ich aber Frau Rieger, die wir heute früh interviewt haben, weiter zugehört, die dann nämlich was ganz Interessantes sagte. Und das hat mich dann doch wieder wach gemacht. Ich spiele es gerade mal ein.
Wofür ich plädieren würde, und da sollte die Mutter auch für kämpfen, das ist die Tatsache, dass es keine Mädchenchöre gibt, die so hoch subventioniert werden wie diese besten Knabenchöre. Da werden Lehrer angestellt, die Einzelunterricht geben, die immer wieder proben. Diese Knabenchöre gehen ins Ausland, die haben große Erfahrungen und die werden natürlich, wenn sie sich später für ein Studium entscheiden, werden die genommen oder werden sie jedenfalls priorisiert. Und es gibt solche Mädchenchöre nicht. Und da müsste man dafür kämpfen, dass dieses Geld auch den Mädchen zugutekommt.
Die Musikwissenschaftlerin Eva Rieger. Und genau das war für mich nämlich dann der Punkt, wo ich dachte, ah ja klar, es ist mal wieder eine Ressourcenfrage. Also wo sind eigentlich die guten Chöre, die gut ausgestattet sind? Die sind dann offenbar, wenn ich dieser Beschreibung folgen kann, bei den Jungs, bei den Männern.
Ja, bin ich dabei. Also das finde ich ist ein kluges und gutes Argument. Nur andererseits, es ist natürlich eine, wie Sie sagen, ist eine erfolgreiche Institution mit einer langen Geschichte. Also man kann jetzt versuchen, einen Ausgleich zu schaffen auf der anderen Seite, weil es natürlich genauso viele gut singende Mädchen gibt wie Jungen. Das kann man statistisch wohl annehmen. Ehrlich gesagt wäre es mir sympathischer gewesen, eine Mutter aus Marzahn oder Hellersdorf hätte dagegen protestiert, dass eine Musikschule geschlossen wird, wenn die flächendeckende Versorgung mit Musik. Das ist eigentlich hier das Problem. Und nicht die Frage, ob wir diese oder jene Eliteinstitution noch mehr fördern.
In Hongkong ist die Lage insgesamt etwas ruhiger. Es gibt jetzt Berichte von Protestaktionen an Geldautomaten, also den Aufruf der Protestbewegung, ganz viel Geld gleichzeitig abzuheben, um damit die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen. Insgesamt aber von der Protestlage her ruhig, möglicherweise aber auch eine gespenstische Ruhe. China hat Truppen zusammengezogen um die noch weitgehend freie Stadt herum. Eine Demonstration dessen, was möglich wäre, könnte der Ruf nach Demokratie und Freiheit zu laut werden in der ehemaligen britischen Kolonie, die ja nach wie vor Sonderrechte, Freiheitsrechte hat, die die Chinesen anderswo nicht kennen. Elke Schmitter, was tun? Demokratie versteht sich nicht von selbst, heißt ein Essayband, den Sie vor 2 Jahren mit herausgegeben haben, bezogen auf die Verhältnisse vor allem bei uns. Aber man kann diese Frage ja weiten, denn es geht ja da um einen Kampf um auch Demokratie. Was tun? Gibt es überhaupt etwas, was man tun kann, auch aus der Ferne?
Na, zumindest ist festzustellen, dass die EU sich dazu weitestgehend duldsam verhält. Und das, finde ich, ist wirklich skandalös. Also wenn Sie den Namen Donald Tusk und Hongkong zusammen googeln, werden Sie keinen Eintrag finden.
Den Namen des EU-Ratspräsidenten.
Den Namen des EU-Ratspräsidenten der letzten 4 Jahre. Und die Proteste haben 2014 begonnen. Sie waren bis vor kurzem nicht nur friedlich, sondern sie wurden eben gerade dadurch auch so bekannt, dass sie so extrem zivilisiert waren. Es hieß auch die höfliche Revolution. Und es hat angefangen mit 5.000 Studenten und es sind inzwischen 2 Millionen Leute auf der Straße. Und man kann sich schon fragen, wir haben hier eine Protestbewegung, die nicht nur friedlich ist, sondern eben sogar höflich. Es sind junge Leute, es geht um Pressefreiheit und unabhängige Justiz. Es ist die, man kann sagen, Frontlinie der Weltdemokratie auf chinesischem Boden. Und es gibt sogar Kapitalismus. Also was will die EU denn noch, ja, um sich dazu zu äußern?
Wahrscheinlich will sie eine Perspektive, was es bringen könnte. Ich habe im Hinterkopf die Einschätzung verschiedener Experten, die sich auskennen mit China, mit der Region, die wir hier im Deutschlandfunk Kultur, im Deutschlandfunk auch anderswo im Interview hatten, die eigentlich fast alle zu einem Ergebnis kommen. China hat die machtvolle Position in der Region. Wenn sie es nicht jetzt umsetzen, wenn Peking es nicht jetzt durchsetzt, dann etwas später. Und eigentlich hat keiner die Macht in der Welt, etwas wirklich dagegen zu setzen.
Naja, aber wenn es darum geht, ob man die Macht hat, etwas dagegen zu setzen, dann ist die Frage, warum äußert sich die EU zu ganz vielen anderen Problemen, wo sie auch nichts beitragen kann. Ja. Es geht ja darum, ob man sagt, wir steuern, oder was heißt wir, diese Menschen nehmen ein irrsinniges Risiko in Kauf. Und es ist die Rede davon, dass es ein neues Tiananmen werden könnte. Es könnte wirklich zu einem Massaker kommen. Und wenn man dann guckt und sagt, was hat die EU eigentlich für Signale ausgesendet, zu sagen, wir sind bei euch, wir helfen euch, wir unterstützen euch, wir sind zumindest moralisch auf eurer Seite. Und wenn nichts kommt, bedeutet das doch, dass die EU gleich sagt, wir haben uns abgemeldet aus der Weltpolitik, wir spielen gar keine Rolle mehr. Und ich finde, das ist auch angesichts der Verflechtung mit China wirtschaftlich, das ist ein solches Armutszeugnis. Es gibt den Vorschlag von Tom Tugendhat. Tom Tugendhat ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im britischen Parlament, ein Konservativer. Und der hat vorgeschlagen, die sozusagen Staatsbürgerschaft zweiter Klasse, die viele Hongkonger haben, zu einer erster Klasse zu machen.
Also die britische Staatsbürgerschaft.
Die britische, ja. Staatsbürgerschaft, genau. Weil damals bei der Übergabe hieß es, Hongkong hat Sonderrechte. China hat sich dazu sozusagen rhetorisch geschickt verhalten, aber sich nicht wirklich festgelegt. Jetzt ist klar, dass diese Spielräume von China autoritär genutzt werden wollen. Und jetzt wäre Großbritannien, und ich finde durchaus mit Unterstützung der EU, eigentlich ein Player.
Also man würde damit in gewisser Weise diesen Konflikt internationalisieren, indem man sagt, das ist, ihr handelt hier gegenüber europäischen Staatsbürgern, auch gegenüber britischen Staatsbürgern. Ja, möglicherweise Eine Idee, mir kommt gerade noch in den Sinn, was Donald Trump gestern mal wieder unsäglicherweise via Twitter, aber gut, das ist
klar,
offenbar sein...
Klar, er braucht nur 15 Minuten und das Problem ist gelöst.
Sein Kommunikationskanal, aber der ja interessanterweise das alles verknüpft hat, gesagt hat, wir haben einen Handelskonflikt mit China, wir haben diese Frage, wenn wir hier vorankommen wollen, dann müssten wir das verknüpfen. Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte das ja eigentlich fast in Ihrem Sinne sein, denn er sagt, also er bringt genau dieses Gewicht mit ein. Liebe Chinesen, wenn ihr Handel wollt, hat das auch was mit Hongkong zu tun.
Ja, das kann realpolitisch der richtige Weg sein, aber es geht dabei ja auch, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Protestbewegungen in Osteuropa vergegenwärtigt, dann sieht man, natürlich bedeutet es etwas, auch in Südafrika, natürlich bedeutet es etwas, wenn es eine demokratische Widerstandsbewegung gibt, siehe Ukraine, natürlich bedeutet es viel, wie sich andere demokratische Staaten dazu verhalten.
Obwohl,
die EU insgesamt sich dazu äußert.
Ja, also dieses Beispiel oder diesen Vergleich kann man wählen. Ich musste eher an Prager Frühling beispielsweise denken oder auch den Bau der Berliner Mauer und die Abschottung, wo die Protestnoten da waren, wo aber auch klar war, die politischen, realpolitischen Machtverhältnisse sind so, die Einflusssphären sind so, dass beim besten politischen Willen es nicht möglich ist, da jemanden zu stoppen, so wie jetzt im konkreten Fall Peking, die ja eben sukzessive diesen Einfluss auf Hongkong ausweiten wollen, in ihrem Sinne.
Ich finde diese Unterscheidung, die ist fantasielos, weil natürlich Ermutigung. Es geht ja auch um eine ideologische Frage. Es geht ja darum, wird Hongkong Teil Chinas auch im ideologischen Sinne und wird da eine demokratische Enklave in Asien niedergemacht? Wollen wir das? Nehmen wir das hin und nehmen wir das wortlos hin? Also über uns führt im Moment ein bequemer Weg.
Die Einschätzung von Elke Schmitter im Deutschlandfunk Kultur. Elke Schmitter, Sie waren die meiste Zeit neben der Schriftstellerarbeit Kulturjournalistin. Mhm. Da sieht das Sommerloch noch mal ganz anders aus als in der Politik, oder?
Ja, aber es ist auch erkennbar. Also, es gibt Theaterferien und die großen Produktionen bringen keine neuen Filme, die irgendwie nennenswert wären, ins Kino. Und tatsächlich ist dann Zeit, über andere Sachen nachzudenken. Das ist ja auch mal ganz schön.
Ich hätte mal zwei andere Sachen, die möglicherweise dem Sommerloch geschuldet sind, dass wir davon überhaupt erfahren haben. Aber vielleicht sind sie auch ganz substanziell. Ich fange mal an mit einer Geschichte, die seit gestern Nachmittag durch Medien und auch durch soziale Medien mit viel Empörung und Zustimmung geistert. Abschaffung der ersten Klasse in Regionalzügen. Das ist die Forderung der Linken oder von Linken-Chef Bernd Rixinger, um genau zu sein. Klassenkampf ist zum Beispiel so ein Stichwort, das da stattfindet. Dabei will er ja eigentlich nur dafür sorgen, das war seine Begründung, dass volle Regionalzüge nicht mit leeren Erste-Klasse-Abteilen durch die Gegend fahren.
Und da hat er was für Bedenken? Das stellt ihn aus ökologischen
Gründen. Genau, ökologisch und auch Effizienzgründe einfach.
Ja, natürlich. Ja, man kann sagen, klar. Also das wirft ein Licht auf die Politik der Bundesregierung seit vielen Jahren, was den öffentlichen Nah- und Fernverkehr betrifft. Der ist in einem beklagenswerten Zustand, übrigens im Unterschied zu Österreich und der Schweiz. Und vor allen Dingen die Schweiz hat landschaftlich größere Probleme zu bewältigen als die Bundesrepublik. Und da fahren Gutverdienende und weniger Gutverdienende selbstverständlich mit der Regionalbahn durch das Land.
Erster und zweiter Klasse.
Ja. Und erster und zweiter Klasse, finde ich, ist kein soziales Problem. Wer sagt, ich gebe 3 Euro mehr aus für das Ticket und habe irgendwie mehr Platz oder weiß der Himmel, mehr Ruhe zum Arbeiten. Das ist, finde ich, kein Grund zur Empörung. Die Schwierigkeit, die darin zu sehen ist, ist, dass offenbar alle Leute, die zu den Besserverdienenden zählen, darauf verzichten, mit den Regionalbahnen zu fahren, weil sie eben Auto fahren, weil sie es bequemer finden, weil sie es ansprechender finden, weil sie sich wohler fühlen, weil die Taktung besser ist. Und das ist das eigentlich.
Das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Vielen Dank dafür, weil das habe ich in dieser ganzen Debatte jetzt seit gestern noch gar nicht gehört, dass es eigentlich ein Ziel sein müsste, die erste Klasse vollzukriegen, auch im Regionalzug, um eben deutlich zu machen, so wie das in Basel und Zürich der Fall ist, dass eben auch der Banker in den öffentlichen Nahverkehr steigt.
Ja. Und dafür müssen die Bahnen besser ausgestattet sein. Ich bin einmal in der Woche am Bahnhof Zoo, danach ist man erstmal für 2 Stunden ziemlich herabgestimmt, Was die soziale Situation am Bahnhof Zoo betrifft, da gibt es eine Bahnhofsmission, die machen ganz tolle Arbeit. Es ist großartig, dass sie es machen. Aber man kommt nicht umhin, festzustellen, dass es wirklich an den Rand der Verwahrlosung geht, was hier im Nahverkehr los ist und in Brandenburg besonders. Und natürlich macht es für jemanden, der auf Pünktlichkeit angewiesen ist und der Komfort will, der fährt nicht mit der Regionalbahn. Hm. Und das ist das eigentliche Problem.
Ich habe noch einen anderen sommerlochbedingten Vorschlag oder zumindest eine Nachricht, die dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU, hat vorgeschlagen, gefordert, auch an die Adresse seiner eigenen Schülerinnen und Schüler und der Lehrer in NRW, fahrt doch bitte mit den Klassenfahrten nicht immer nach Westen, nach Paris oder Rom, sondern steuert mal den Osten unseres Landes an. Wir kennen uns viel zu wenig. Gute Idee? Mit dem Regionalzug.
Ja, ich finde also, dass er so ein ganz kleines bisschen das Paradigma damit bedient, der Westen fährt in den Osten, wie man geht in den Zoo und guckt mal, wie es da aussieht. Und das, wenn man so will, die Differenzen zwischen Ost und West sind ja Mentalitätsdifferenzen, die kann man nicht besichtigen. Strukturschwache Gegenden gibt es in der Bundesrepublik, auch in der alten Bundesrepublik genauso.
Also genau, dann kann man nochmal nach Duisburg-Marxloch
genau,
fahren.
Genau, ja. Oder nach Saarbrücken und da sich bestimmt, also es gibt arme Gegenden, strukturschwache Gegenden auch woanders. Dazu muss man nicht in den Osten fahren. Okay. Ich fände es gut, wenn er sagen würde, fahrt nach Prora. Das ist eine Gedenkstätte auf Rügen. Da geht es um diese 5 Kilometer lange Kraft durch Freude Nazi-Installation, die nie betrieben worden ist, die sehr beeindruckend ist. Da gibt es einen Gedenkverein, der arbeitet auf eigene Rechnung. Der ist von einer Stiftung gegründet worden. Und die machen sehr, sehr gute Arbeit und werden jetzt von dem prominenten Platz sollen die vertrieben werden ans Ende des Geländes. Und da würde ich sagen, das wäre zum Beispiel ein guter Ort für eine Reise.
Da werden sukzessive sehr schicke Wohnungen reingebaut.
Richtig.
In die alte Nazi-Architektur.
Genau. Und deswegen soll dieser Verein sozusagen ans Ende der Fahnenstange rutschen. Und das wäre zum Beispiel ein wirklich vernünftiger Ausflug.
Und nach Prora kommt man übrigens auch perfekt mit der Bahn, auch letzten Meter dann mit der Regionalbahn. Ob nun mit erster oder zweiter Klasse, als Klassenfahrt wahrscheinlich eher mit der zweiten Klasse, ist aber auch okay. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit der Schriftstellerin und Spiegelautorin Elke Schmitter. Unsere Zeit hier ist vorbei. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch hier heute bei mir im Studio.